Ich freue mich, Ihnen hier in dieser Runde das CITES-Projekt vorstellen zu können, wobei vorstellen, glaube ich, überflüssig ist. Es ist heute mehrfach erwähnt worden. Den meisten von Ihnen wird es durchaus vertraut sein. Ich habe mich bemüht, dem vorgegebenen Titel ein bisschen Inhalt zu verleihen. Gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Im Jahr 1987 fand die indogermanistische Fachtagung in Leipzig, in Leiden statt. Und am Rande dieser Tagung gab es Gespräche, wie man denn die damals im Schwange befindlichen digitalen elektronischen Erfassungen von Texten aus dem indogermanischen Raum koordinieren könnte, dass nicht so viel Arbeit doppelt gemacht wird. Und im selben Jahr fand dann ein Aufruf in der Zeitschrift Die Sprache statt zur Mitarbeit am Thesaurus indogermanische Textmaterialien auf Datenträgern, damals schon organisiert von Jost Gippert. Das war so die Geburtsstunde von Titus. Und seit der dritten Tagung für Computereinsatz in der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft 1994 in Dresden heißt das Projekt auch Titus, nämlich Thesaurus indogermanische Sprach- und Textmaterialien. Im selben Jahr ist dann der Umzug von Bamberg nach Frankfurt erfolgt, gebunden an die Person von Jost Gippert. Und seitdem ist es dort zu Hause unter der Webadresse titus-uni-frankfurt.de. Wie sich aus der Entstehungsgeschichte schon ergibt, umfasst es natürlich nicht nur deutsche Texte, sondern vor allem die alt überlieferten Texte aus der Indogermanistik, also Avesta, Rigveda und Vergleichbares. Aber und dieser Bereich ist inzwischen auch weitgehend vollständig erfasst. Soweit er nicht an anderer Stelle gesammelt wird, wie zum Beispiel Griechisch, was ja im TLG, also im Thesaurus Lingua Graecae, gesammelt wurde damals schon und auf diese Doppelarbeit wurde dann verzichtet. So gibt es einige Bereiche, die eben an anderer Stelle sind, aber der Rest an halt überlieferten Texten ist weitgehend komplett. Auch das Althochdeutsche ist nahezu vollständig erfasst. Im Laufe der Zeit wurden dann zunehmend auch jüngere Texte, jüngere Sprachstufen erfasst und verarbeitet dort. So gibt es einiges an mittelhochdeutschen Texten, aber da sind die Lücken noch weit größer und Mittelhochdeutsch wird ja auch an anderen Stellen gesammelt, wie wir und aufbereitet, wie wir heute ja mehrfach schon gehört haben. Auch in der anderen Hinsicht ist Titus inzwischen über den indogermanischen Bereich hinaus, aus dem ursprünglichen Bereich hinausgegangen, nämlich dass auch nicht indogermanische Texte erfasst werden, vorwiegend aus den kaukasischen Sprachen. Besonders groß ist das altgeorgische Korpus, was, glaube ich, sogar größer ist als jede einzelne indogermanische Sprache, also stärker vertreten als jede einzelne indogermanische Sprache. Dafür doch mal einen Blick auf die zur Verfügung stehenden althochdeutschen Texte. Wenn man also auf der Homepage unter Textus die Textdatenbank anklickt, erhält man diese Ansicht, in wo man oben nach den Sprachen durchscrollen kann. Und unter Old High German im Bereich Germanic findet man dann die Liste der althochdeutschen Texte. Wo sehen Sie, ich habe Ihnen das noch mal ein bisschen weiter aufgezogen, dass man etwas mehr sieht. Es geht noch ein ganzes Stück weiter. Sie sehen aber, dass die vorgesehenen Texte auch hier in diesem Bereich schon alle verfügbar sind. Es fehlen ganz wenige. Es könnte noch dieses Jahr abgeschlossen werden, dass der also deutsch weiter erfasst ist. Einige Texte aus Urheberrechtsgründen nicht allgemein zugänglich. Das beruht auf bestimmten Texteditionen und Aufarbeitungen, die dann eben nicht frei zur Verfügung gestellt sind. Das ist nur für Titus-Mitglieder. Wie werden Sie Titus-Mitglied? Tragen Sie bei, liefern Sie einen Text. Dann bekommen sie einen Zugang und können auch diese Materialien nutzen. Die entsprechende Ansicht im Mittelhochdeutschen sieht schon wesentlich lückenhafter aus. Das wächst langsam, aber es erweitert sich auch. Also das ist natürlich auch nicht vollständig, es geht noch ein Stück weiter. Schauen Sie es mal in der ruhigen Stunde an, was da alles zu finden ist in diesem Bereich. Illustrationen habe ich Ihnen mal den Anfang des Hildebrandsliedes besucht. Das heißt, es ist nicht die Titelseite, die etwas zur Edition sagt, sondern wenn Sie dann am Ende der Seite auf den entsprechenden Pfeil nach rechts klicken, oben links, dort und zu dem Pfeil zurück, sehen Sie also den Beginn des Textes. Schon vorweg ein kleiner Hinweis, dass wir hier so eine doppelte Dokumentstruktur haben. Der Text ist hier aufgelistet nach Zeilen. Ganz links können Sie vielleicht, wenn ihr mal hinten sieht, können Sie vielleicht erkennen, Line of Manuscript, dann durchnummeriert. Aber im Text sind auch in hellgrau markiert die einzelnen Verse, also die inhaltliche Gliederung. Und in diesem Fall ist auch die Abbildung verlinkt. Sie sehen oben eine kleine Abbildung, schwer lesbar. Wenn Sie draufklicken, erscheint sie unten auch klein, aber wenn Sie dann nochmal unten draufklicken, dann öffnet es sich und Sie können sich das so hinschieben, dass Sie also direkt vergleichen können. Das Original und die Transkription. Hinter den Texten liegt noch eine relationale Datenbank, die für Suchabfragen dient. Ich zeige Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt, nämlich genau den Beginn des Hildebrandsliedes, wie das in der Datenbank aussieht. Ist nicht ganz vollständig, deswegen Vereinträge, die sind auch hier weniger von Interesse. Was interessant ist, ist zum einen Lemma, wo die aktuell verwendete Wortform registriert ist, und es gibt, was hier Parlemma genannt ist, eine normalisierte Fassung. Stichwort ist hier Normalisierung. Beim ersten Wort, was mit einem deutlich mit einem Majuskel geschrieben wird, also deutlich größeres I, ist dann hier entsprechend Kleinbuchstabe gesetzt worden. Das D von Watt wurde halt durch D ersetzt. Diese Normalisierung ging dazu, unterschiedliche Schreibungen eines Wortes auffindbar zu machen. Wie normalisiert wird, ist sprachabhängig natürlich. Es werden dann phonematische Prinzipien verwendet, und das ermöglicht eben die Suche unabhängig von textbedingten, kontextbedingten oder schreiberbedingten Variationen. Gesucht wird bei Titus immer in beiden Einträgen. Wenn Sie mit Titus was suchen nach einem Wort und Belegstellen, wird automatisch immer nach Belegstellen in Lemma und in Parlemma gesucht. Parlemma ist nur dort aufgeführt, wo es sich von dem Lemma unterscheiden würde oder unterscheidet. Wo es sich nicht unterscheiden würde, bleibt der später einfach leer. Das beschleunigt die Suche geringfügig. Der andere Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist links die Zuweisung der Wörter zu Sprachen. Das ist natürlich in einem linguistisch bedingten Kontext, also Umfeld, wichtig, dass man jedem Wort auch seine Sprache und Sprachvarietät zuweist. Die 7 unter Sprachen steht allgemein für Deutsch. Die Sublanguage, der zweite Eintrag, die 40, ist genauer Althochdeutsch. Wichtig ist sowas bei Texten, die einen Sprachwechsel enthalten, wie bei nur für den Deutschen zum Beispiel, wo Sie auch in der Aufbereitung deutlich sehen, in den letzten Zeilen eine Mischung aus althochdeutschen und lateinischen Wortformen. hier zeilenweise wieder strukturiert, wobei Sie in den letzten Wörtern in diesem Fall Markierungen sehen für Zeilenteilen, die sind Wörter zusammengeführt. Machen Sie in der Darstellung des Hilfefalls es nicht, aber in der Datenbank aus. Nochmal zurück. Die übrigen Einträge hier sind nur Verweise, die es ermöglichen, das Wort auffindbar zu machen. Welcher Text, welcher Abschnitt, welche Wortnummer im Text. Das ist nicht die gesamte Information, die wir zur Verfügung haben über die Texte. Das ist der Teil, der für die Suchmaschine relevant ist. Was sehen wir jetzt? Wir gehen nochmal zurück zum Hildebrandslied. Was Sie vielleicht wissen, vielleicht auch nicht wissen, Sie können nach Belegstellen direkt aus dem Text heraussuchen. Wenn Sie auf eins der Wörter klicken, dann öffnet sich eine Suche nach diesem Wort innerhalb des entsprechenden Textes. Also wenn Sie zum Beispiel auf das Wort Anti in der zweiten Zeile klicken und dann bekommen Sie innerhalb des Hildebrandsliedes drei Belegstellen. So sieht das dann aus, dauert einen kleinen Moment, dann haben Sie die Belegstellen im Kontext. Die erste Belegstelle ist genau die, die wir gesehen haben. Mit Hinweis. Und wenn Sie dann nach unten scrollen, am Ende der Fundliste erhalten Sie auch eine Durchzählung. Es sind Total Number of Occurrences, die totale Anzahl, also die Gesamtanzahl der Belegstellen, 3 in diesem Fall. Sie können auch dann auf die entsprechende Stelle klicken, um dann an die Textstelle zu springen. Aber an der Stelle gehen die Einklick-Suchmöglichkeiten noch weiter. Wenn Sie nämlich jetzt nochmal auf dasselbe Wort klicken, wird nicht mehr innerhalb des betreffenden Textes gesucht, sondern im gesamten Korpus. Und wenn Sie das machen, bekommen Sie für dieses Wort, wenn Sie jetzt in Sprache German, nicht mehr nur Old High German, aber es wird eigentlich nur dort auftauchen. Im gesamten Titus-Korpus sämtliche Belegstellen, das sind dann nicht mehr 3, sondern 471 in 2 verschiedenen Wortformen. Es gibt noch die Variante, die Sie hier gerade am Ende sehen, mit dem Akut auf dem E. Das ist eben über diese Normalisierung gefunden worden. Die Normalisierung auch Diakritika entfernt. So. Wir haben aber natürlich auch ganz klassisch ein Webformular, wo Sie suchen können. Da wählen Sie die Sprache aus. Bei Deutsch sehen Sie unterschiedliche Varietäten, die Sie genau spezifizieren können, nicht müssen. Sie können auch auf der linken Seite nur Deutsch auswählen. Und dann können Sie ein Wort suchen. Sie können mehrere Wörter verknüpft suchen, ob nach, also mit oder verknüpft, mit und verknüpft oder auch, eins, oder auch mit und nicht. Nicht dieses Wort im Kontext. Springen wir nochmal kurz zurück zu dem Notkehrtext mit den unterschiedlichen Sprachdarstellungen. Wichtig, damit all diese Elemente berücksichtigt werden können, also die äußere Struktur, also die handschriftenspezifische oder editionsspezifische Struktur nach Seiten, Zeilen, Entschuldigung, oder auch die textimmanente Struktur nach Kapiteln, Abschnitten, Versen müssen in dem Text natürlich kodiert werden. Also das Tagging ist erforderlich, das Setzen von Markern für bestimmte Strukturelemente. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, wie das in dieser, auf dieser Webseite, auf der HTML-Seite aussieht, was da noch übrig ist von diesem Sprachwechsel. Wir haben hier relevant ist das, was vorne mit dem Span beginnt, denn das ist ein Raum, der dann einheitlich optischen Aufbereitung unterliegt. Wir haben oben dieses, in der dritten Zeile Span-ID WEAD-L6, das ist dann nicht L6, sondern es ist 16, das ist die Schriftgröße, 16 Punkte. Das ist das Althochdeutsch in 16 Punkten und da sind die entsprechenden Wörter, die Sie dann am Ende der Zeile jeweils sehen, aufgelistet. Und dann kommt ein Sprachwechsel ins Lateinische mit dem lateinischen Wort Libertatum am Ende. Und wieder zurück ins Deutsche und dann sehen Sie in der nächsten Zeile entsprechend auch wieder weitere Sprachwechsel. Das ist das, was, wie gesagt, von dem Tagging jetzt in der Aufbereitung übrig ist. Ursprünglich ist natürlich auch weiteres getaggt worden, und ist anders getaggt worden, als es die Umwandlung für HTML. Was Sie in der Mitte sehen, was ein bisschen ins Auge springt, aber jetzt in dieser Frage gar nicht so wichtig ist, ist diese Suchfunktion, die Sie haben, wenn Sie auf die Wörter klicken. Jedes Wort ist aktiv als Link und Sie rufen dann ein JavaScript auf, was die entsprechende Suche durchführt. Das ist eigentlich alles. Und Sie sehen hier auch die normalisierte Fassung, aber zum Beispiel. Ein bisschen aufbereitet, wenn Sie sich den Quelltext der Seite anschauen, dann sieht das etwas kompakter aus und weniger übersichtlich. In welchen Formaten liegen die Daten bei Titus vor? Traditionell ist es eigentlich ein reines Textformat, was dann mit einem Tagging versehen wurde. Und zwar richtete sich dieses Tagging ursprünglich nach den Vorgaben von WordCruncher und auch das wird auch immer noch verwendet. WordCruncher, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, war ein Programm aus den, ich weiß nicht, wann es entstanden ist, in den 80ern, glaube ich, frühen 90ern, was ermöglicht, Texte zu verarbeiten, zu indizieren. Und was auch von Titus intensiv genutzt wurde, es läuft auch heute noch ein WordCruncher-Server, den Sie benutzen können. Aber das Programm selber ist jetzt seit vielen Jahren nicht weiterentwickelt worden und im Gegenzug dazu sind die Möglichkeiten von HTML und auch die Möglichkeiten der Browser unheimlich gewachsen, sodass sich dann der Umstieg auf HTML geradezu aufdrängte. Das, was wir gesehen haben, war diese HTML-Fassung. Zurzeit unterläuft Titus gerade den Umstieg auf XML. Wir haben das schon über viele Jahre hin auch beobachtet. Inzwischen ist XML so weit durchgesetzt, dass es praktisch universell verfügbar ist, universell verwendet wird. Das neue Word oder das neue Office von Microsoft basiert inzwischen auf XML. Also auch Titus und diese Umstellung, die natürlich ein größeres Projekt ist, wird jetzt im Rahmen des Projektes DSpin, das ist genau genommen deutsche Sprachressourceninfrastruktur, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, durchgeführt und also in Frankfurt erarbeitet. Das ermöglicht dann weitere Möglichkeiten für Tagging und anderes, weil die XML-Strukturen sehr flexibel und vielfältig sind, aber solche Erweiterungen von Titus bleiben dann der Zukunft vorbehalten.